Autotelefon, der Podcast über Autos.
Hallo Blumi,
ich bin's. Hallo Janosch. Nicht wundern, meine Stimme ist heute etwas dumpfer als sonst.
Ja, das wird vielleicht über die Folge dann schon besser, weil du meinst ja, du bist auf dem Wege der Besserung. Mhm. Hauptsache unsere Mikros tun ausnahmsweise mal beide.
Richtig.
Sehr schön. Ich habe dir ein geografisches Rätsel mitgebracht. Aha. Und zwar war ich letzte Woche in der Slowakei, zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder in einem der dort angesiedelten Automobilwerke. Und ich muss sagen, so langsam kommt mir die Slowakei so vor, als wäre sie noch abhängiger von der Autoindustrie als Baden-Württemberg, als Schwabenland hier. Hast du eine Ahnung, wer alles in der Slowakei aktuell Autos produziert?
Also Kia?
Also ich fange mal an. Wir waren in Žilina. Da ist Kia.
Ja.
Da hat Kia ein großes Werk. Da haben die viele Jahre lang den Seat, in allen Varianten gebaut und der Sportage wird dort gebaut. Vom Seat bauen sie jetzt nur noch einige wenige X-Seat, also dieser plattgedrückte Crossover-Seat. Und der andere ist eingestellt. Und sie bauen dort jetzt neuerdings den EV4. Jo. Also den, ja, kompakten Elektrowagen von Kia. Genau. Auf dem Weg dorthin. Mhm. Wir sind in Wien angekommen und sind dann von dort im Auto gefahren, ungefähr 2,5 Stunden nach Žilina. Da fährt man schon an 3 Wegweisern vorbei, die also in Orte zeigen, wo andere Hersteller sind. Du kennst bestimmt VW in Bratislava.
Richtig.
Weil da werden ja große Volkswagen und auch Porsche SUVs gebaut. Und dann gibt es noch 2 andere. Also 2, weil das eine ist ein Mehrmarkenwerk und noch ein anderes. Hast du noch eine Idee? Ich sag mal so. Ich sag dir mal.
Ich überlege, war das Volvo?
Volvo baut gerade ein Werk, das erzähle ich dir gleich, was die vorhaben. Aber produzieren tut schon JLR, also Land Rover produziert den Defender und den Discovery in Nitra. Und in Trnava ist Stellantis, unter anderem C3 und ich glaube C3 Aircross und sowas.
Und mit Peugeot
könnte auch sein. Ja. Ja. Also jedenfalls ist da ein Stellantis-Werk. Und dann ist jetzt, du hast schon gesagt, Volvo baut aktuell mit Polestar, also das ist dann ja eigentlich Geely, die da bauen, für Volvo und für Polestar Modelle in Kosice. Das ist ganz im Osten, also wirklich viel weiter als die
ukrainische Grenze, ne?
Ukrainische Grenze ist in der Nähe und auch Ungarn. Also gut, Ungarn ist ja überall im Süden von der Slowakei, aber es ist wirklich dann schon relativ nah zur ukrainischen Grenze, auch von dort, genau. Da baut Volvo Polestar. Und weshalb ich dir das Rätsel gestellt habe, war einfach, weil rund ums Kia-Werk Volvo also großflächige Plakate aufgehangen hat, dass sie halt Mitarbeiter für ihr Werk in Kosice suchen. Das fand ich total lustig.
Das ist krass, ja. Na gut, wer besser zahlt, gewinnt, würde ich sagen.
Ja, wobei, das ist jetzt auch nicht um die Ecke. Du musst dann wirklich dahin ziehen. Das ist schon krass. Also die anderen sind alle so noch im erreichbaren Rahmen, die wir bisher genannt haben. Ich glaube auch, dass zwischen VW und Kia die beiden größten Werke, wenn ich es richtig sehe, auch ein gewisser Austausch mal stattgefunden hat, beziehungsweise auch so ein Wettbewerbscharakter herrscht. Aber Kosice ist wirklich weit weg. Da muss man wirklich einen großen Umzug in Kauf nehmen. Aber das Entscheidende ist, die haben angekündigt, dort im Jahr 500.000 Elektroautos bauen zu wollen. Das finde ich schon echt Wahnsinn. Das ist eine riesengroße Anzahl. Mhm. Zumal in der Slowakei jetzt die Elektroauto-Infrastruktur noch gewissen Nachholbedarf hat. Also auch bei Kia, die jetzt ja künftig da nicht nur den Kia EV4, sondern ab nächstem Jahr auch den Kia EV2 produzieren werden. Also den wirklich kompakten SUV elektrisch. Die Mitarbeiter können definitiv noch nicht elektrisch fahren, also nicht, zumindest nicht der Großteil. Weit. Weil die 20 Ladepunkte, die sie jetzt außerhalb des Werkes, also öffentliche, bauen, ja, die reichen dann halt für Besucher und vielleicht fürs mittlere Management, aber so, ne, die anderen, die Arbeiter am Band, kommen halt dann nach wie vor mit den Bussen dorthin und gehen dann halt nach ihrer Schicht wieder und die arbeiten dort noch im Dreischicht-System und zwar Wechselschichtmodell. Das heißt, jeden trifft es mal, der harte Wechsel von Nachtschicht auf Frühschicht, glaube ich, ist der schlimmste. Mhm. Wo die Leute echt durchdrehen, weil der Sonntag zum Ausruhen halt einfach nicht reicht.
Okay, ich habe gerade mal geguckt, also von Žilina bis Košice sind es 252 Kilometer. Also das ist dann für einen Pendler schwierig, ja.
Ja, auf jeden Fall. Genau, aber trotzdem, also das ganze Land wirklich stark abhängig von der Autoindustrie, das merkt man. Und das Kia-Werk ist ja, ich glaube jetzt so um die 2004 haben die, glaube ich, angefangen, vielleicht Produktion 2006 oder so. Also es dürfte so um die 20 Jahre alt sein. Und jetzt kommt halt ja die Modernisierung so im laufenden Betrieb auf EVs. Fand ich schon spektakulär, da zu sehen, wie dann einfach die Sportages, die teilelektrifizierten und dann halt auch die vollelektrischen EV4s da produziert werden, gerade rund um die Hochzeit. Ist schon cool gemacht, wie das da funktioniert. Also ne, komplett im Mischbetrieb werden die quasi gebaut. Mhm. Schon
cool. Ich habe es gerade mal geguckt, weil nicht weit entfernt hat ja auch Hyundai das Werk in Nosovice. Da sind nämlich nur 80 Kilometer entfernt von Žilina.
Ja, aber dann bist du jetzt schon sehr zweidimensional unterwegs, weil da liegen ja schon so Karpatenausläufer dazwischen. Das ist schon nicht so nah. Du hast schon recht, es ist nicht weit kilometermäßig, aber da sind die Berge und der Wald sind da schon eine natürliche Grenze darüber. Ja, ja.
Also das und ist beim Pendeln da, sogar noch möglich, je nachdem, wo man dann in
Tschechien ist. Und ich glaube auch die Motoren und so kommen auch irgendwie aus der Ecke und Hyundai Steel ist dann mit Stahlrollen und so weiter direkt neben dem Kia-Werk und Mobis als Zulieferer. Die bauen dann da die ganzen Cockpits komplett nebenan und dann werden sie auf dem Gabelstapler einfach rübergefahren in die Kia-Halle. Das ist alles schon sehr cool durchorganisiert, muss ich sagen. Ja, du hast aber recht, Hyundai darf man da nicht vergessen, auch wenn es eben in der Tschechischen Republik dann ist. Ja.
Das heißt, du warst jetzt in Žilina.
Genau.
Ja. Ich war nur ganz kurz, ich kann also darüber sprechen, ich war in Lissabon im VW-Werk. Da können wir dann nächste Woche mal drüber sprechen, wenn ich auch über das Fahrzeug dann sprechen darf. Nee, nächste Woche darf ich immer noch nicht, fällt mir ein. Egal, also dann können wir auch mal darüber sprechen.
Eines fernen Tages.
Genau, ja. Irgendwann mal. Aber erzähl du doch mal ein bisschen über das Werk oder auch das Auto, um das es da ging.
Ja, also wir sind tatsächlich mit dem EV4 gefahren und mein Wunsch war es einfach, beide Karosserieformen mal zu fahren, weil das Lustige an dem Auto ist, also es ist wirklich lustig, den gibt es ja aus Korea in Form einer windschnittigen Limousine oder Fließeck-Limousine oder Kia sagt dazu Fastback, aber es ist schon ein sehr extrovertiertes Heck, würde ich mal behaupten, sehr interessant gezeichnet und es gibt die europäische Variante, die also nur in Žilina gebaut wird, die einfach so ein typisches Golf-Heck, also so ein Hatch, so ein Steilhack einfach hat. Und klar, war die Frage, wenn wir schon 2,5 Stunden Autobahn fahren von Wien da ins Werk, ob wir eben in die eine Richtung mit dem einen und die andere Richtung mit dem anderen fahren können. Das wurde auch alles ermöglicht. Das heißt, wir haben dann auch auf den Verbrauch geschaut. Und du hast am Ende des Tages im Bordcomputer einfach genau keinen Unterschied gesehen. Die haben beide genau gleich viel verbraucht.
Wenn gleich der eine ja vielleicht bergauf fuhr, der andere bergab, weiß man ja nicht so genau, wie die Topografie da aussieht, ne?
Ja, klar, aber also beide Werte waren eben, also wir sind mit beiden in beide Richtungen gefahren, aber mit wechselnden Fahrern sozusagen und hatten dann in beide Richtungen eben identische Verbräuche, so kann man sagen. Wenn man aber jetzt ganz, ganz tief in die technischen Daten einsteigt und ein richtiger Sparfuchs ist und also richtig auf der Autobahn Kilometer schrubbt, dann kann man sagen, wenn man sich den Fastback, also den für unsere Augen etwas ungewöhnlicher gestalteten EV4 nimmt, dann hat man 8 Kilometer mehr Reichweite pro Akkuladung. Das
pro
ist doch mal
Akkuladung, Akku, also nicht pro 100 Kilometer.
Pro Akkuladung.
Kleiner Akku oder großer Akku?
Großer Akku, würde ich mal sagen.
Ja, lohnt sich ja richtig dann.
Ist cool, ne?
Das heißt vermutlich,
kostet aber auch, ja, kostet aber auch 1600 Euro mehr. Da musst du echt richtig viel fahren, dass sich das lohnt.
Aber, jetzt kommt ein Aber. Ich meine, wir sind ja beide geschmacklich da nicht unbedingt die Norm. Aber ja, als Limousine oder als Fastback, wie auch immer, sieht der halt wirklich geil aus. Also so in Anführungszeichen. Also ich mag den total und würde den auch echt vor dem Hatchback, also vor dem Kurzheck vorziehen, weil der erinnert mich so ein bisschen an den Cadillac Celestiq. Weißt du, wie der aussieht? Das ist diese 300.000 Dollar Superlimousine Elektro, die jetzt ganz neu ist. Also gibt es, glaube ich, weiß nicht, ob es schon zu kaufen gibt, also in Deutschland sowieso nicht. Aber in den USA, was ist der, 6 Meter oder sowas lang?
Ja, ja, ja.
Aber der hat
so eine Bumerang-Rücklicht irgendwie da hinten dran.
Ja,
ne?
Und das ist Celestiq. Also ja, wirklich, ja, der sieht dem ähnlich, so wie der Mini-Mi.
Ja, ja. Ja, wobei ich finde jetzt tatsächlich, dass die Heckscheibe natürlich nochmal ein bisschen prominenter platziert ist beim Cadillac. Die geht beim Kia so ein bisschen unter. Und
ich meine, das großes ist Manko.
Ja, ja, stimmt. Du hast schon recht. Ja, ist cool. Ja, ist, könnte man sagen, die Designer haben voneinander abgeschaut so ein bisschen. Weißt du, wie beim Cadillac der Zugang zum Kofferraum gestaltet ist? Da ist, hat er eine große Tür oder ist es auch nur so eine Stummelklappe? Weil beim Kia ist wirklich das Manko, weshalb der im Alltag dann doch nicht so viel Spaß macht. Der hat wirklich hinten nur so ein kleines Stummelkläppchen.
Das ist Schrott, ja.
Das heißt, obwohl der Kofferraum größer ist, einige Liter, als beim anderen, kommst du halt einfach überhaupt nicht gut ran, weil auch die Bügel, also da, wo die Klappe quasi aufschwenkt dran, die sind halt schon recht massiv, also massiver als bei deinem 190er auf jeden Fall.
Das heißt, die gehen offen in den Kofferraum rein oder sind die irgendwie?
Genau. Ja. Und dann ist also der Platz, um den du herum ein- und ausladen kannst, ist schon irgendwie sehr eingeschränkt. Aber trotzdem, wenn du wenig Gepäck dabei hast oder ne, nicht so oft, die Kopffreiheit ist nicht eingeschränkt. Also die Autos sind eigentlich bis zum Ende der Hintertüren, sind die auch 1:1 genau gleich. Also alles. Und erst ab da ändert sich das Auto so ein bisschen.
Ja, aber wie heißt es schön? Wer schön sein will, muss leiden. Also von daher ist okay.
Und du hast halt auch 30 Zentimeter mehr Auto.
30?
Ja.
Aha. Na, dafür lohnt sich das doch dann.
dafür lohnt sich doch 1600 Euro, oder?
Definitiv. Nee, oder? Also ich würde es auf jeden Fall machen. Das lohnt sich. Nee, finde ich echt. Zog nochmal kurz zu der Heckklappe. Also ich glaube, der Celestiq, ich habe es gerade geguckt, ich sehe kein einziges Foto, wo was öffnet sich hinten, weiß auch wahrscheinlich keinen Menschen, der sich
einfach
das Auto,
zu, geht gar nicht.
Ich glaube schon, dass es funktioniert. Also ich würde vermuten.
Da, ich sehe eins.
Ich würde vermuten.
Da ist die ganze Klappe,
genau,
offen.
Würde ich auch vermuten.
Ja.
Also ich habe es ja nicht gefunden, aber wenn du es siehst, dann ist es meine Vermutung bestätigt. Gut.
Ja. Das ist leider, das muss man leider dazu sagen. Aber sonst, ich rate auch jedem, der mit dem Gedanken spielt, sich so ein Auto zu kaufen, natürlich aus optischen Gründen zum Fastback, aber aus europäischen, patriotischen Gründen natürlich zum Auto aus Celina, weil nur der wird dort gebaut. Der Fastback kommt aus Korea.
Ja, aber das ist ja nicht immer
ein weiter Weg.
Also deswegen würde ich es nicht immer machen. Man siehe nur die Toyotas, die in Europa produziert werden. Die gehören jetzt bei den TÜV-Mängelreports oder was auch immer für ein Mängelreport mit zu den schlechtesten. Also es hat schon was damit zu tun, wo Sachen hergestellt werden. Und da sind Japaner im Speziellen einfach anders und Koreaner, ich glaube, auch noch ein bisschen anders als viele Europäer.
Werbung.
Sag mal, Blumi, puzzelst du eigentlich gerne?
Also, puzzeln? Keine Ahnung, habe ich mit 8 oder so zuletzt gemacht.
Okay, dann schau mal in das Paket, was neulich per Post kam. Mach mal auf.
Habe ich jetzt neben mir liegen? Guck mal. Ah, ein Ferrari.
Bist du schon mal gefahren?
Den nicht hier, Ferrari SF 90 Stradale. Den bin ich noch nicht gefahren. Ich bin mal einen 488 gefahren. So 2019 oder sowas war das, glaube ich. Aber das hier ist ja ein Bausatz, ein 3D-Bausatz sogar. Also der sieht ja danach richtig, also das ist ja also ein Auto nachher, ein kleines.
Ja, ja, ganz genau. Den musst du selber zusammensetzen, den Ferrari, ganz ohne Klebstoff. Und dann hast du am Ende, ja, wie so ein, fast wie so ein Sammlermodellauto, also auf jeden Fall ein cooles Deko-Objekt, Maßstab 1 zu 18 und der könnte ja dein leeres Podcast-Zimmer ganz schön schmücken.
Ja, eigentlich auch ganz cool. Also zumindest jetzt auf der Verpackung draußen sieht der echt geil aus. Mal gucken, ob ich damit bis Weihnachten fertig bin. Oder du, vielleicht bist du ja zuerst fertig, wenn du auch einen hast.
Ich habe auch einen. Ich fange mal an, hier schon mal neben mir ein bisschen zu puzzeln. Aber ich glaube, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren. Also ganz so einfach ist, glaube ich.
Das stimmt. Ja, das ist ja geil. Das ist sogar made in Czech Republic. Und ich habe gerade jetzt hier gesehen, da gibt es sogar noch andere Modelle. Dodge Charger, Lamborghini Huracan, Porsche 911 und ein VW-Bus, ein T1. Cool.
Weitere Infos zum Ferrari und den anderen 3D-Autos von Ravensburger findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Apropos Asien, wir müssen noch über einen Chinesen reden. Über einen Chinesen, nee, über einen chinesischen Hersteller. Über den Chinesen schlechthin. Build Your Dreams,
eigentlich BYD. Ist es ja der Chinese schlechthin. Ist ja wirklich der meistverkaufte chinesische Marke. Beziehungsweise ja. Elektroautos sind es, glaube ich, auch weltweit. Jetzt muss ich lügen. Haben die meisten? Ich glaube, die haben die meisten Autos
weltweit. Wahrscheinlich haben sie inzwischen überholt. Also elektrisch auf jeden Fall. Aber in Deutschland ist es bis jetzt nur so eine Art Angstszenario, würde ich mal sagen. Mhm. Der deutschen und vielleicht auch der europäischen Hersteller, weil bisher ist es, ja, also es ist schon inzwischen fünfstellig, ja, also in den ersten zehn Monaten haben sie jetzt mal 15.171 Autos zugelassen.
Na, immerhin.
Davon, ja, fast die Hälfte entfällt auf ein Modell, den Seal U, also dieses 4,80 Meter lange Mittelklasse-SUV. Und jetzt könnte man denken, ja super, geschafft. Also ne, bei 6.684 Exemplare ist ja schon stark für so ein Elektroauto. Mhm. Aber nein, Achtung, 9 von 10 der Kunden von so einem Seal U kaufen nicht den vollelektrischen, sondern den Plug-in-Hybrid.
Tja.
Bist du ihn schon gefahren?
Ja, also den Motor, ja. Mhm. Und zwar im Seal 6 DMI Touring. Ich glaube, so heißt der komplett.
Genau. DMI heißt ja die Motorenbezeichnung. Mhm. Also Dual Motor E steht für was? Für Intelligent oder Innovative oder Innovation oder was ist das?
Nee, wissen tue ich nicht.
Also jedenfalls Dual Motor. Ja. Auf jeden Fall, das DM kann man schon mal entziffern. Und das heißt, das ist ein Plug-in-Hybrid mit einer recht großen, naja, nicht so großen, also normal großen Batterie heutzutage und eben einem normal großen Benzintank, oder?
Ja, richtig, mhm. Genau, der Benzintank ist, glaube ich, zumindest beim Seal 6 Kombi, also Touring bedeutet in dem Fall auch Kombi, in der Tat groß gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie groß, aber ich glaube 66 Liter oder sowas waren das. Also es war schon so, wo ich mich drüber gefreut habe, als ich das Auto gefahren bin. Nicht, dass ich so weit gefahren wäre, aber die geben ja auch irgendwie mit dieser Reichweite da total an, dass ja irgendwie 1300 Kilometer, 500, ja, genau, irgendwie sowas schafft. Von daher ist es, finde ich, gut, großer Tank. Ich verstehe auch nicht, warum nur kleiner Tank bei Plug-in-Hybriden. Also klar, weil irgendwo der Platz eng wird, aber ist halt doof, weil da steht man eben dann wie mit einem Elektroauto auch nach 400 Kilometer. Dann kannst du gleich elektrisch fahren, zumindest empfinde ich das oft so. Aber du sagtest eben wegen dem Akku. Der hat ja zwei Akkumöglichkeiten.
Ja.
Ich habe es gerade gesehen, 66 Liter Tankinhalt, war ich richtig. 1350 war damals zumindest die Ansage vom Tankreichweite mit einer Tank- und Akkuladung. Aber nur, wenn du eben den großen Akku hast. Den gibt es nämlich mit zwei Akkuvarianten, zumindest beim Seal 6 Touring. Einmal mit 10 kWh, was komplett für den deutschen Markt irrelevant ist. Also
nicht mehr zeitgemäß, sage ich da, als Plug-in-Hybrid-Fahrer eines ähnlich großen Akkus.
Genau, du kennst es ja.
9 Jahre alten Autos.
Exakt, genau. Und damit kommt man jetzt 2025 um die Ecke. Von daher ist nur der fast doppelt so große 19 kW ist bei einem BYD C6 Touring nutzbar. Dann ist es okay, weil dann kannst du auch, wenn du es als Firmenwagen angenommen, man würde den als Firmenwagen wirklich kaufen, was nicht so abwegig ist, komme ich gleich zu, dann kommt man in die 0,5% Versteuerung. Das heißt, man versteuert noch die Hälfte. Aber auch die Hälfte ist jetzt immer noch kein richtiger Schnapper bei dem Auto. Denn der kostet jetzt zum Marktstart, das war jetzt gegen irgendwann August oder sowas, September, konnte man den anfangs haben, knapp 50.000 Euro brutto. Und das ist schon ein Wort zum Sonntag, muss ich ganz echt sagen, für das Auto. Also von daher, mein Fall wäre das jetzt nicht. Ist es nach wie vor nicht. Ich habe nochmal geguckt, was ich damals geschrieben habe, weil du eben auch die Verkaufszahlen angesprochen hast. Oder die Zulassungszahlen, so muss man es immer nennen. Verkaufszahlen ist manchmal noch ein bisschen was anderes. Ende August hatte BYD 8.563 Autos. Also von daher haben die in den zwei Monaten, nee, warte mal, zwei Monaten, echt ganz schön zugelegt. Wenn du eben gesagt hast, sie haben 15.000, haben sie in zwei Monaten fast verdoppelt. Nichtsdestotrotz weit entfernt von den 50.000 Fahrzeugen, die sie eigentlich in Deutschland 2025 verkaufen wollten. Das kann man jetzt schon festlegen. Das wird definitiv nicht machbar sein. Da könnten sie sich noch so viel strecken, wie sie wollen. Die 120 Händler, die es angeblich Ende des Jahres sein sollen in Deutschland, was ja echt ganz gut ist. Also gerade für chinesische Verhältnisse, neue Marke, 120 Händler, das ist schon eine Hausnummer und damit kommt ja, man eigentlich
schon. Gibt es die schon oder soll es die geben?
Ende des Jahres soll es. Ich glaube, bisher waren sie bei 100 oder sowas. Also die waren schon echt gut.
Okay.
Also das ist jetzt auch schon okay, aber angeblich, das hatte der Bielkowski da, der Chef von BYD Deutschland gesagt, dass die ja auch gar nicht die Händler praktisch suchen müssen, die würden alle auf sie zukommen. Die würden alle BYD verkaufen wollen.
Ja, kann schon sein.
Höchst erfolgreich.
Okay. Also jedenfalls werde ich diese Woche irgendwann auch einen BYD fahren. Welchen genau, darf ich noch gar nicht erzählen. Aber nächste Woche kann ich das natürlich auch verraten, weil die Sperrfrist ist, glaube ich, bis zum 20. Und ich glaube sogar auch die Sperrfrist, ja, über alles. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen angeteasert, welcher Motor das sein könnte. Und entscheidend ist für mich, hier steht in den technischen Daten, dass man auch den kleinen Akku DC laden kann. Das ist doch eine witzige Sache, oder?
Ja.
Stimmt das wirklich?
Also ja, also zumindest beim Seal 6 Kombi ist es so.
Okay.
Der hat, das ist wieder Profis am Werk, AC 6,6 kW, also sprich in Deutschland völlig schwachsinnig. Das heißt, du kannst halt dann mit 3,7 einphasig laden. In Frankreich ist es ganz cool mit 6,6, da funktioniert es zum Beispiel wirklich mit 6,6, aber in Deutschland eben nicht. Das heißt, das ist eine Schlaftablette beim Laden. Deswegen könnte man denken, dass die DC-Lademöglichkeit ja eigentlich ganz cool ist. Aber ich frage immer, ja, wer hat denn zu Hause eine DC-Lademöglichkeit? Also ich nicht, ich kenne keinen. Ich wüsste nicht, dass es überhaupt irgendwo zu Hause jemand haben könnte. Und wenn, dann wäre das wahrscheinlich echt jemand, der sich garantiert keinen BYD kauft, sondern eher was Größeres. 26 kW ist die DC-Maximalleistung, was ja per se nicht verkehrt ist. Also für ein Auto per se 26, das ist wie unsere AC-präferierte Lademöglichkeit mit 22 kW, finde ich super, das irgendwo on top zu haben. Aber ganz ehrlich, wer lädt denn ein Plug-in-Hybrid DC draußen? Wenn du jetzt dann logischerweise, weil du es ja nicht dauernd machst und nicht dauernd damit fährst, hast du keinen Monatsvertrag mit irgendwie günstigen Stromtarifen, sondern zahlst dann, bäm, 70, 80 Euro Cent pro Kilowattstunde. Und ganz ehrlich, da fährst du halt einfach wahrscheinlich für die Hälfte, das ist ein bisschen übertrieben, mit Benzin. Also das ist totaler Schwachsinn. Ich frage mich immer, was soll das?
Ja, wir haben ja vor zwei Folgen über den Renault Twingo, über den neuen gesprochen, der ja auch mit 50 kW DC kommt, wo wir uns noch gefragt haben, warum eigentlich. Und ich habe es heute tatsächlich am eigenen Leibe erfahren, warum es ganz gut ist, dass es auch solche Autos, sowohl kleine Elektroautos als auch Plug-in-Hybride mit DC-Lademöglichkeiten gibt. Denn ein großes Lebensmittelgeschäft mit einem A im Logo und Aldi Süd hat jetzt schon angefangen aufzubauen, also seit Ende Oktober, glaube ich, DC-Ladepunkte an ihren Läden und hier in Tübingen auch an einer Filiale, die neu eröffnet wurde letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres. Bin ich da hingefahren, wollte schön ein bisschen Strom ziehen während des Einkaufs und dann stehen jetzt halt so drei kleine DC-Charger und mein Plug-in-Hybrid kann da natürlich nicht mehr ran, weil ich habe,
sowas habe ich einfach nicht.
Da ist kein AC-Ladepunkt mehr. Nee, die haben jetzt drei neue Säulen und kannst damit, ich glaube, 50 kW laden, dann wird es 44 Cent kosten. Und wenn du so eine schnelle erwischst, mit Ultraschnellladestation heißt es bei Aldi Süd, dann mit 150 kW, dann zahlst du 47 Cent pro Kilowattstunde. Das ist recht viel im Vergleich zum bisherigen Aldi AC-Strom-Tarif, der war unschlagbar günstig mit 29 Cent, also wirklich günstiger als zu Hause bei vielen Verträgen auf jeden Fall. Deswegen wird die auch immer ganz gut angefahren, diese kleine Ladesäule. Aber es ist halt so ein alter Kasten mit irgendwie zwei Steckern. Also der ist eigentlich immer belegt. Ja, aber du siehst daran, also erstens DC hat Zukunft und also auch im städtischen Bereich. Und Aldi hat offensichtlich inzwischen da ein Geschäftsmodell draus gemacht. Und die wollen halt einfach mehr Strom in kürzer Zeit verkaufen. Und deswegen jetzt eben 50, also mindestens 50 kW, wenn nicht sogar 150 kW schneller da am Kundenparkplatz.
Das finde ich schon krass. Dass DC in Städten Zukunft hat, ist gar keine Frage. Das ist für mich auch das A und O. Also warum nicht? Ich meine, klar, das einzige Hinderungsgrund sind die Preise dennoch. Egal ob jetzt 50, 40, 44 Cent oder was auch immer. Es ist trotzdem immer noch viel Geld im Vergleich eben zu dem, was man zu Hause im Büro oder sonst irgendwo bezahlen kann, sag ich mal. Aber ich will trotzdem nicht für 44 Cent meinen Plug-in-Hybrid bei Aldi, bei wem auch immer, mit DC laden, weil das geht für mich am Ziel vorbei. Ich verstehe, glaube ich, den Punkt von Aldi, weil natürlich in dem Fall keiner 2 Stunden an der Ladesäule hängen wird, um eben seine Karre voll zu kriegen, egal ob er einkauft oder nicht. Das ist ja immer das Problem, was sie nicht kontrollieren können, vermute ich zumindest. Mhm. Also von daher ist es eine logische Konsequenz, um die Parkplätze sozusagen besser nutzbar zu machen. Und vermutlich verdienen sie da auch noch ein bisschen was mehr mit. Aber für Plug-in-Hybride nach wie vor ist es für mich keine Option, DC. Also mich nervt jeder neue Plug-in-Hybrid, der einen DC-Ladeanschluss hat, weil er halt potenziell an einem Ladepunkt steht, den ich mit meinem Elektroauto benötige. Weil ich einfach nicht weiterkomme ohne Strom im Vergleich zum Plug-in-Hybrid, der immer noch mit Benzin oder in seltenen Fällen Diesel wegtuckern kann. Also von daher, ich finde es jetzt nicht unbedingt die Königslösung.
Ja, also es ist wahrscheinlich, geht es Hand in Hand mit den Photovoltaikanlagen auf den Aldi-Filialdächern, die ja auch immer mehr werden. Und die werden da jetzt einfach schon, ja, sind einfach ins Strombusiness eingestiegen. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Ich hätte mir allerdings jetzt schon gewünscht, dass man halt wenigstens noch ein AC-Angebot auch noch integriert in so eine Säule. Ich meine, so viel mehr kann es auch nicht kosten.
Das verstehe ich auch nicht. Wobei, wie gesagt, dann hast du wieder das Parkplatzproblem. Da steht halt einer vielleicht 2 Stunden mit 11 kW nuckelnd oder im schlimmsten Falle mit einphasig, wenn es irgendeine alte Gurke ist. Und ich verstehe es schon aus Aldi-Sicht.
Ja, ich verstehe es in gewisser Weise schon, aber die Parkplatzzeit auf dem ganzen Aldi-Parkplatz ist sowieso auf 1,5 Stunden limitiert während der Öffnungszeiten. Mhm. Und das heißt, das ist absurd. Also obwohl es keine Schranke gibt, wenn du außerhalb der Öffnungszeiten da drauf fährst und irgendwie länger als 1,5 Stunden stehst, also du hast sofort mit einem Bußgeld zu rechnen, wenn du auch nur zum Laden hinfährst. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie sie das machen. Oder die Antwort ist halt einfach jetzt DC, dann sagen die halt, ja, 1,5 Stunden müssen reichen. Damit kriegt man jedes Auto voll und da haben sie in gewisser Weise auch recht. Und dann haben sie halt eben diese längeren Parker halt jetzt von ihrem Hof. Und
bei vielen fängt ja auch schon nach 60 oder 90 Minuten die Blockiergebühr an bei DC-Laden. Von daher passt es irgendwie. Nur ganz nebenbei, ich würde bei so einem Laden nicht kaufen. Ich hasse diese Systeme mit denen automatisch abzocken, wenn du parkst und sonstiges. Ich finde es ganz schlimm, dass da wirklich Leute abgezockt werden, weil sie, keine Ahnung, Durchfall haben und irgendwie eine Stunde auf dem Klo sitzen müssen oder sonst irgendwas und dann wiederkommen und auf einmal, keine Ahnung, 35, 45, 55 Euro oder was auch immer. Ich würde die Läden boykottieren, aber offensichtlich scheint es viele Menschen gut zu finden und von daher scheint es ja auch zu funktionieren.
Es ist ja auch ein Dienstleister, der das macht, also diese Firma Fair Parken heißen die, also noch absurderweise, die dann einfach entweder Parkscheiben kontrollieren oder halt mit Kennzeichenerkennung, mit Kameras inzwischen auch arbeiten auf den Parkplätzen. Und also ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich einmal einfach keine Parkscheibe reingelegt habe für ungefähr 3 Minuten und dann sofort so ein Ticket dran hatte, also es ist ja wie die Geier laufen ja durch, da habe ich dann immerhin die Möglichkeit gehabt, den Kassenzettel, den ich zum Glück eingesteckt hatte, einfach abzufotografieren, an irgendeine E-Mail-Adresse zu schicken und dann wurde natürlich das Geld sofort erstattet. Aber allein dieser Aufwand, den man dann betreiben muss, wenn man als Kunde irgendwo einkauft und sich dann quasi rechtfertigen muss, warum man da geparkt hat, ist natürlich super unangenehm. Ja,
also ganz einfach nicht mehr einkaufen da, wirklich. Also für mich ganz einfache Lösung. Es gibt coole Supermärkte, die eben nicht irgendwelche zweifelhaften Geschäftspraktiken auch haben, was eben die Lieferantenkette anbelangt, die das nicht haben. Und dann parke ich da oder ich laufe zu Fuß mit dem Fahrrad oder wie auch immer zum Einkaufen.
Ja. Aber also es werden, glaube ich, echt immer weniger, die das noch anders handhaben mit dem Parkraum. Einfach weil die Technik jetzt halt günstig ist und bezahlbar ist, diese Kameratechnik. Aber ja, klar, wenn man so ein Erlebnis hatte, ein, zwei Mal, dann muss man da nicht nochmal hinfahren, das stimmt schon. Gut, ich habe noch ein Thema, wo ich doch nochmal, das ich nicht unerwähnt lassen wollte. Und zwar hatten wir ja mal eine Zeit lang so einen FDP-Finanzminister und der ist jetzt irgendwie stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Autoland geworden. Hast du die Firma Autoland davor gekannt und ist die schon mal irgendwo bei dir begegnet?
Gekannt in Anführungszeichen. Wir haben ja das Magazin Autohaus bei unserem Verlag. Das heißt, die kümmern sich um Autohändler sozusagen, um deren Belange und sind die Stimme der Autohändler sozusagen. Und von daher ist der die Marke sozusagen, die Firma jetzt keine Unbekannte für mich, aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, wusste aber, dass es eben so ein bisschen der Aldi-Style ist, wo wir gerade beim Thema eben waren, also sprich alles irgendwie billig machen und so. Und also keine Ahnung, ob der Lindner Porsche-Freak da so gut reinpasst und vor allen Dingen, ob er da auch, keine Ahnung, wirklich liefert. Da bin ich gespannt. Also rein.
Ich finde halt auch, also das ist so ein bisschen wie, also wer ist da als Maskottchen von wem? Also ich meine, wechselt in die Autobranche klingt ja erstmal irgendwie nicht schlecht. Aber dann guckt man so, okay, die Autoland AG, also wie gesagt, ich habe es bisher noch nie gehört, ist also irgendein großer Gebrauchtwagenhändler, ich glaube sogar der größte, oder sie wollen die größten werden zumindest.
Nicht nur Gebrauchtwagen, die machen auch Neuwagen.
Ah, okay, Auto auch Neuwagen, ja, okay. Ja. Aber markenunabhängig ja. Irgendwie. Ja. Und ich habe jetzt hier gesehen, 1500 Mitarbeiter an 30 Standorten. Firmenzentrale liegt in Sandersdorf-Brehna. Mhm. Ich meine, wer kennt es nicht? In Sachsen-Anhalt. Und der Firmengründer Wilfried Wilhelm Anklam sagt, auf jeden Fall steigert Lindner die Bekanntheit der Autoland AG.
100%.
Und dem will ich nicht widersprechen. Ja. Das hat auf jeden Fall geschafft. Ob sie es jetzt auszahlt, können wir mal in dem Jahr gucken. Oder wir laden ihn mal ein in ein Podcastgespräch und soll mal erzählen, was er da jetzt anders machen möchte, der Christian.
Ich bin echt gespannt. Also ich finde es einen coolen Move, muss ich echt sagen. Ich fand das Presse
von wem?
Sowohl als auch. Also zum einen, dass okay. Er die Möglichkeit bekommt. Da gehört natürlich auch ganz schön Schutzpütter dazu, dass man sagt, dem stelle ich ein, der kann was. Bisher hat er es zumindest politisch nicht unbedingt bewiesen. Und auf der anderen Seite von ihm zu sagen, jo, ich gehe da zum Autodantler, finde ich cool. Wobei ich das Pressefoto ziemlich cool fand, ehrlich gesagt. Ich behaupte mal, das war wahrscheinlich mit dem iPhone oder sowas gemacht. Also das war jetzt nicht ganz schlecht, aber schon nicht ganz geil. Und das Schöne, beim Herrn Anklam oben am Kragen, der Autoland-Schriftzug. Das ist so für mich sowas von 1990. Ja. Das ist so geil, wirklich. Das ist so cool.
Aber warum nicht bei Herrn Lindner? Das wäre doch mega. Ja, wenn er auch so ein Ding angehabt hätte, wo er so.
Ist noch nicht komplett.
Er muss ja wahrscheinlich ab morgen.
Komplett geimpft ist er noch nicht, deswegen. Das kommt dann vielleicht. Aber ich finde es lustig, muss ich echt sagen. Und ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, ich werde da öfter mal lesen. Und vielleicht haben die Kollegen von Autohaus ja auch die Möglichkeit, mit ihm demnächst mal ein Interview zu führen. Da sneak ich mich dann auch mal mit rein.
Ja, bitte mit Mikrofon dann in dem Fall.
Ja, nee, das darf man ja da nicht. Also ja, doch, wenn es offiziell ist, klar. Dann kann ich sagen, komm, wir machen gleich noch Podcast hinten dran.
Genau, dann frag mal, weil ich dachte bisher immer, Deutschland sei Autoland, aber anscheinend ist Autoland ja sogar eine AG. Also deswegen, für mich ist neu.
Naja, der ist halt Deutschland.
Der dachte vielleicht, Autoland, ja cool, mach ich. Ja,
aber nicht.
Deutschland ist Autoland, habe ich immer gesagt, nicht Leute. Nicht
mit dem Dialekt.
Ja, ähnlich.
Ja, wahrscheinlich.
Da gibt es ein lustiges, der fährt ja auch privat anscheinend G-Klasse. Nicht anscheinend, sondern wurde damit auch auf der Köhe neulich gefilmt. Da gibt es auch so Jungs, die immer einfach teure Autos anhalten und dann Fenster runter und sagen, hey, was verdienst du, was arbeitest du? Und dann kommt er halt angefahren mit irgendeinem G-AMG-Modell und macht die Scheibe halt nicht runter und winkt nur so und sagt, nee, will nicht sagen, aber du siehst halt.
Autoland anfragen.
Vielleicht war das schon Auto von Autoland. Ja. Wir bleiben da auf jeden Fall
dran. Ich bin gespannt, was der Lindner für einen Firmenwagen kriegt. Das ist meine erste Frage, wenn ich mal irgendwann mit ihm zu tun haben darf.
Sehr gut.
Ja.
Dann weiterhin gute Genesung und wir hören uns nächste Woche wieder.
Das wird funktionieren. Prima. Schönen Abend.
Sehr schön. Bis dann.
Tschüss.
Danke dir. Ciao, ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Michael Blumenstein und Paul-Janosch Ersing.